Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
So, hallo. Wir sitzen heute zusammen zum Thema Inkasso. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Jochen Weißer, Jurist beim Verbraucherservice Bayern. Ich bin Silvia Hartl, Verbraucherberaterin beim Verbraucherservice. Und wir versuchen heute das ominöse Thema Inkasso ein bisschen besser zu beleuchten und dem auch ein bisschen den Schrecken zu nehmen. Kurze Einführung. Wir haben einen Inkassobrief vorliegen. Ich überlege um Gottes Willen, mein Albtraum, was mache ich denn damit jetzt? Wenn da auch noch Begriffe wie Obergerichtsvollzieher, vollstreckbarer Titel oder irgendwas anderes Schreckliches drinsteht, ich bekomme es mit der Angst zu tun. Was tue ich denn jetzt? Jochen.
Ja, hallo, grüß dich erstmal. Ja, also das Wichtigste ist tatsächlich erstmal keine Panik zu bekommen. Das ist das, was wir immer wieder erleben. Im ersten Moment ist der Schreck groß, um Gottes Willen, da kommt das, womit ich nicht gerechnet habe. Inkassobüro hört sich gleich ganz bedrohend an. Und dann bekommt man Panik. Und das ist eigentlich der erste Tipp, keine Panik bekommen, sondern das Hirn einschalten und nachdenken, was ist denn überhaupt passiert, und bloß keine Kurzschlusshandlungen machen.
Genau. Das, wenn man das hinkriegt, ich denke, mit den Infos, die wir heute so ein bisschen von dir bekommen, bekommt man das dann durchaus hin. Ich glaube, du hast uns ein kleines Briefchen mitgebracht. Ich sehe da was liegen. Du hast selber mal einen bekommen, den du hier so ein bisschen exemplarisch vorstellen willst. Was steht da alles drin oder was kannst du dazu sagen, wie du da drauf reagiert hast?
Ja, das ist, ich blätter jetzt mal rum. Das ist hier tatsächlich eigentlich ein ganz witziges Schreiben. Also das ist ein Inkasso-Schreiben von einem vermeintlich echten Inkasso-Unternehmen. Also das Logo und so, das stimmt alles. Da wird eine Forderung mir gegenüber geltend gemacht. Und ich soll da tatsächlich 448.000 Euro bezahlen, dass also einiges schon bei dem Inkasso-Unternehmen in Anführungszeichen schiefgelaufen. Das war... Wie habe ich reagiert? Ich habe mir das angeguckt und innerhalb von wenigen Sekunden war klar, das ist Unsinn. Genau.
Also quasi ein Fake-Brief?
Ja, genau. Also in dem Fall war das gar kein echtes Inkasso-Unternehmen. Die haben sich das Logo von einem echten Inkasso-Unternehmen geklaut und haben eben drumherum ein bisschen eine Drohkulisse versucht aufzubauen. Und dann ist denen offenbar auch noch beim Betrügen ein Fehler passiert, weil diese 400.000 Euro, das ist natürlich ziemlich sinnlos, sowas reinzuschreiben, weil das kann ja eh keiner zahlen. Also normalerweise sind die Forderungen auch von diesen Fake-Inkasso-Unternehmen irgendwie 500-600 Euro, weil das zahlen halt die Leute aus Angst oder aus Panik heraus dann haben die ihr Geld verdient.
Ja. Okay, also da ist es ja dann doch relativ einfach. Ich meine, das Geld hat ja auch keiner, aber oder zumindest der Durchschnittsbürger hat nicht so viel auf seinem Konto. Woran erkenne ich denn, dass das so ein Fake-Brief ist, wenn es jetzt nicht so eindeutig ist mit dem Betrag?
Ja, genau. Also in dem ganz konkreten Fall ist es so, dass die wirklich gut gefälscht haben. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich erkenne das irgendwie am Logo oder so. Das sind teilweise von echten Inkasso-Dienstleistern gefälschte Logos. Typisches Merkmal ist, dass das Geld irgendwo ins Ausland geht. Also eine IBAN, die mit DE anfängt, ist eine Überweisung nach Deutschland. Und wenn die Geld, in dem Fall wäre es nach Italien gegangen, wenn die Geld ins Ausland verlangen, dann ist also schon allerhöchste Vorsicht geboten. Und auch ansonsten merkt man oft an so einer überzogenen Drohkulisse, beziehungsweise wenn dann schon irgendwo mit Vollstreckungstiteln, mit Urteilen gewedelt wird, die nie ergangen sind, dann ist eigentlich völlig klar, das kann einfach schon von vornherein nicht stimmen. Und das Allereinfachste ist eigentlich, wenn ich weiß, ich habe da nie was bestellt oder nie was gekauft. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwo für 400.000 Euro was bestellt habe, aber auch für 500 Euro, das ist hier jetzt, wäre angeblich eine Forderung von Amazon gewesen. Ich weiß genau, da habe ich alle Rechnungen bezahlt, dann gibt es keinen Anlass, völlig egal, ob es ein Fake oder ein echtes Inkasso-Unternehmen ist, gibt es keinen Anlass, da überhaupt länger nachzudenken.
Okay, das ist jetzt schon mal ein guter Einstieg gewesen, sozusagen eine kleine Zusammenfassung. Wir wollen das noch ein bisschen aufdröseln. Für die, die zuhören, kannst du uns einfach überhaupt mal erklären, was genau ist Inkasso überhaupt?
Ja, also Inkasso-Dienstleister sind letztlich nichts anderes als so eine Art ausgelagerte Mahnabteilung. Also wenn ich ein Unternehmen bin und sage, ja, mir ist diese ganze Mahnung, dieses ganze Mahnwesen suspekt, ich will da jetzt nicht meine Kunden ständig anmahnen, dann kann ich einen externen Inkasso-Dienstleister damit beauftragen und spare mir die Arbeit. Das ist im Grunde, wenn man es auf den Kern zurückbringt, der ganze Zauber, und nicht mehr und nicht weniger ist ein Inkassobüro. Und an der Stelle ist mir wirklich wichtig zu sagen, die können auch nicht mehr als ein Unternehmer Post schreiben, Mahnungen schicken und alles Weitere besprechen wir eh gleich.
Ja, genau. Und wie kommt jetzt so ein Inkassodienst ins Spiel? Also wann kommt es dazu, dass ein Inkassodienst, unter anderem auch ein seriöser, ein Schreiben zu mir schickt?
Genau, also wir entfernen uns jetzt von den echten Fake-Inkassos, die kommen aus heiterem Himmel, ohne dass irgendwas vorher war. Die Inkassodienstleister, die es jetzt tatsächlich gibt, die ja auch registriert sind, die melden sich im Regelfall für ein Unternehmen und sagen, da ist eine Forderung offen, da haben sie eine Rechnung nicht bezahlt. Typischerweise ist man schon ein, zweimal vorher angemahnt worden vom Unternehmen selber. Und dann schreibt halt das Inkasso-Unternehmen und möchte Geld haben.
Möchte Geld haben, genau. Und dann kann ich überlegen, hat er zu Recht nach dem Geld gefragt oder nicht. Es gibt ja auch den Begriff vom gerichtlichen Mahnbescheid. Das ist uns wichtig, den hier zu benennen. Was ist denn genau der Unterschied? Das ist so ein gelber Brief, sage ich mal, offizieller Brief im Vergleich zu so einem Inkasso-Schreiben.
Ganz genau. Also tatsächlich sagen die Verbraucher oft, wenn sie bei uns in der Beratung sind, ja, ich habe hier einen Mahnbescheid bekommen, und tatsächlich ist es nur ein Inkassoschreiben. Also da besteht tatsächlich ein bisschen Verwirrung, was die Begrifflichkeiten angeht. Ein Mahnbescheid ist ein gerichtliches Schreiben. Das kann auch jeder selber beantragen. Kann man online machen, kann ich einen Mahnantrag ans Gericht stellen.
Und wenn ich zum Beispiel Geld von dir bekomme, schicke ich dir einen Mahnbescheid.
Genau, also wenn du Geld von mir haben willst und völlig auch, sogar an der Stelle, völlig egal, ob zu Recht oder nicht, das kannst du einfach machen. Das Gericht wird mir das zustellen und sagen, ja, da möchte die Silvia Geld von Ihnen haben, sind Sie bereit zu zahlen oder nicht? Und da kann man dann Widerspruch einlegen. Das ist aber alles dann eben schon, was später passiert. Im ersten Schritt ist das Ganze ein außergerichtliches Mahnschreiben von dem Inkassodienstleister und kein Mahnbescheid, der irgendwas Gerichtliches wäre. Also dröseln wir es nochmal auf. Als erstes kriege ich in so einem Fall ein Mahnschreiben vom Inkassodienstleister. Das ist ein ganz normaler Brief, wie die Mahnung von dem Unternehmen selber auch. Ich hatte es ja schon gesagt, die Unternehmen bedienen sich den Inkassodienstleistern deswegen, weil sie dieses Mahnwesen nicht selber machen wollen, aber natürlich auch, das finde ich gehört zur Wahrheit auch dazu, schon auch um Druck zu machen, weil ein Inkassodienstleister hat halt in vielen Köpfen irgendwie noch so die Bedeutung, oh Gott, da steht jetzt gleich jemand vor der Tür und wird mir mein Geld wegnehmen. Da tummeln sich so Begriffe wie Gerichtsvollzieher, Pfändung und was weiß ich, und die Inkassodienstleister schauen ja auch, dass sie da ein bisschen diesen Druck dann auch auf die Leute ausüben. Und genau deswegen sitzen ja wir heute zusammen, um diesen Druck ein bisschen zu nehmen und mal klarzumachen, dass das eben nichts anderes ist als ein normales Mahnschreiben, bei dem man gar nicht auf diese ganzen Geschichten wie Gerichtsvollzieher oder sowas im ersten Blick schauen sollte, sondern das Thema ist ja ganz ein anderes.
Genau. Und deswegen haben wir auch gerade vorher den Mahnbescheid erwähnt, weil da sind wirklich andere Schritte auch dringend zu tun. Aber wir sprechen vor allem heute über den Inkassodienstleister. Egal ob seriös oder nicht, gibt es da irgendwelche Zulassungspflichten oder kann jeder einen Inkassodienst aufmachen?
Ja, also grundsätzlich kann jeder einen Inkassodienst aufmachen, aber es gibt schon gewisse Vorgaben. Man muss sich registrieren lassen, also die sind auch alle eingetragen. Das sagt aber jetzt nichts über die Seriosität direkt aus. Der Begriff ist auch ein bisschen schwierig. Man muss ja sagen, die Inkassodienstleister sind ja nur so eine Art Durchlauferhitzer. Also die haben ja eigentlich keinen eigenen, also die wollen ja das Geld nicht aus eigenem Interesse haben, sondern es steht ja immer ein Auftraggeber dahinter. Und der ist mal seriös, mal unseriös. Also es gibt natürlich viele Unternehmen, die das ganz normal und seriös in ihr Geschäftsmodell eingebaut haben und dann wollen die halt nicht mehr mahnen, machen einen Inkassodienstleister und andere setzen ganz bewusst auf solche Inkassodienstleister, um unberechtigte Forderungen auch irgendwie durchzukriegen.
Ja, genau. Dann gehen wir nochmal von Anfang an. Jetzt kommt da so ein Brief. Was mache ich jetzt als erstes?
Genau, also tatsächlich, wir hatten es schon gesagt, keine Panik, dann einmal tief durchatmen und als zweites eigentlich und alles andere spielt eigentlich dann auch gar keine Rolle mehr, prüfen, ob das, was die von mir wollen, denn stimmen kann oder nicht. Also schuldig den Betrag, was immer auch da geltend gemacht wird. Habe ich was gekauft und vergessen, die Rechnung zu bezahlen? Habe ich vielleicht die Mahnung übersehen? Schulde ich das Ganze wirklich? Dann brauche ich nicht groß diskutieren. Dann ist die Hauptforderung, das, was da geltend gemacht ist, immer zu bezahlen. Über die Kosten kann man dann vielleicht noch ein bisschen streiten. Aber grundsätzlich ist klar, dann muss ich halt bezahlen. Ja. Wenn ich das Geld nicht habe, weil ich irgendwas gekauft habe, was ich mir nicht leisten kann, dann habe ich sowieso ein Problem. Dann müsste man vielleicht mal in die Schuldnerberatung gucken. Aber dann muss man sich vielleicht mit denen auch in Verbindung setzen und schauen, ob man das irgendwie ratenweise begleichen kann. Aber wenn ich zu dem Ergebnis komme, nö, ich habe da nie was bestellt oder ich habe da was bestellt, aber die Ware ist nie geliefert worden als Beispiel. Also wenn ich Einwendungen habe oder sage, ja, ich habe das doch schon längst bezahlt oder kann ja auch sein, ich streite mich um die Forderung, ich will das nicht bezahlen. Also wenn ich für mich zu dem Ergebnis komme, das schulde ich nicht, ja, dann ist die Antwort ganz einfach, dann zahle ich auch nicht.
Dann zahle ich auch nicht, genau. Und bevor wir jetzt überlegen, was dann als nächstes zu tun ist, gibt es da auch Formvorschriften oder wie muss so ein Brief ausschauen? Was muss da drin sein?
Von dem Inkassodienstleister? Mhm. Ja, also es gibt schon eine ganze Reihe von Vorgaben, was in so einem Inkassoschreiben drinstehen muss, um eben, das waren so, sag ich mal, die Versuche des Gesetzgebers in den letzten Jahren da ein bisschen diesen Druck auch rauszunehmen und den Verbrauchern oder den Schuldnern hier ein bisschen Informationen an die Hand zu geben. Also da muss zum Beispiel drinstehen, in wessen Namen das Inkassounternehmen überhaupt auftritt. Und es müssen ein paar Informationen eben auch zum Beispiel, was das überhaupt für eine Forderung sein soll, müssen so ein paar Grunddaten drinstehen. Aber das ist was, wo ich auch denke, auch früher schon, wenn ein Inkassodienstleister diese Informationen nicht gegeben hat, naja, solange ich nicht genug Informationen habe, um überhaupt prüfen zu können, worum es geht, zahle ich natürlich auch nicht.
Ja, ist und, klar. Muss eigentlich vorher angemahnt werden, wenn dein Betrag fällig ist, oder ist das nicht?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also es gibt jetzt keine Vorschrift, dass irgendwie vorher eine Mahnung des Unternehmens zwingend erfolgen muss. Aber wenn ein Inkassodienstleister schreibt, ohne dass vorher das Unternehmen mal angemahnt hat, dann ist es in aller Regel so, es gibt ein paar Ausnahmen, dann ist es in aller Regel so, dass ich natürlich, wenn die Forderung berechtigt ist, bezahlen muss. Aber dann sind die Inkassokosten nicht geschuldet, weil diese Kosten, die ein Inkassodienstleister drauf hat, die können nur geschuldet sein, wenn ich mich in Verzug befinde. Und Verzug heißt, dass vorher eine Mahnung ergangen sein muss. Allerdings nur eine, also nicht, viele sagen immer, erst so nach drei Mahnungen schreibt der Inkassodienstleister, kann sein, aber rechtlich reicht eine Mahnung.
Also Inkassokosten nur, wenn vorher gemahnt wurde. Genau.
Es gibt ein paar Ausnahmen. Also wenn in der Rechnung zum Beispiel drin steht, nach 30 Tagen ist automatisch Verzug.
Wenn es klar dann, ist, dann.
Genau, okay. Und ein paar Ausnahmen. Aber ja, im Regelfall kommt, so bei diesen ganzen Online-Käufen zum Beispiel, da kommt im Regelfall eine Mahnung vorher.
Gut. Also dann überlege ich jetzt erstmal, ob die Forderung berechtigt ist, komme dann zu meinem Schluss. Und okay, die Forderung ist berechtigt. Ich denke mal, oh je, ich habe da tatsächlich was vergessen. Was mache ich jetzt dann?
Wenn du einfach vergessen hast, die Rechnung zu bezahlen,
ja,
dann überweist du.
Dann überweise ich.
Dann bezahlst du.
Und was überweise ich?
Und zwar den Rechnungsbetrag. Und also die berechtigte Forderung, also es kann ja auch mal sein, dass ein Teil bloß berechtigt ist, dann beweist du halt den Teil, den du für berechtigt erachtest. Und man kann
die Inkassokosten dann auch nur, wenn sie nicht überhöht sind.
Genau, also bei den Inkassokosten ist es so, es ist ein bisschen kompliziert. Im Detail sind die Kosten an die Rechtsanwaltsvergütung angelehnt, aber es gibt so ein paar Spezialvorschriften, sodass die unterschiedlich hoch ausfallen können. Es hängt auch vom Gegenstandswert ab, also von der Höhe der Forderung, was ein Inkassodienstleister verlangen kann. Das kann man im Einzelfall dann noch nachprüfen.
Okay. Da würde ich dann auf der Stelle schon sagen, wenn die Forderung berechtigt scheint, aber die Inkassogebühren überhöht sind und man ist sich da unsicher, kann man sich auch beim Verbraucherservice in der Verbraucherrechtsberatung Rat holen. Da kommen wir später noch drauf. Also ich zahle also in der Regel an den Gläubiger oder an das Inkasso-Institut?
Genau, also an den Gläubiger kann man eigentlich immer zahlen, wenn man von dem im Regelfall ja vorher eine Rechnung bekommen hat, kann man an den immer bezahlen, es sei denn, die Forderung ist abgetreten worden und das Inkassobüro hat eben gesagt, wir haben die Forderung aufgekauft, ist jetzt aber nicht der Regelfall. Meistens machen die das eben nur im Auftrag eines Unternehmens geltend. Also da steht dann, wir vertreten das Unternehmen XY und dann kann ich natürlich auch an das Unternehmen XY
bezahlen. Müssen die das eigentlich nachweisen, dass die Forderung abgetreten ist?
Sie auf Verlangen müssen sie es nachweisen, ja, okay. Klar. Also sonst könnte ja jeder behaupten, ich habe die Forderung abgetreten bekommen.
Macht zum Beispiel Sinn, danach zu fragen.
Genau, also in solchen Fällen klar nachfragen und mir die Abtretung geben lassen. Aber im Regelfall, wie gesagt, sind es eigentlich reine Vertretungsschreiben. Und dann kann ich auch ans Unternehmen überweisen. Das haben die oft nicht gerne, weil das bei denen in der Buchhaltung dann etwas durcheinander geht, weil das Ganze ja ans Inkassobüro schon ausgelagert wurde. Aber rechtlich ist es möglich und eigentlich fast sogar der sicherste Weg, weil das Unternehmen ja mein Ansprechpartner beziehungsweise derjenige ist, der Geld von mir will und nicht das Inkasso-Unternehmen.
Okay. So, jetzt der andere Fall, der auch öfters vorkommt, wenn die Forderung unberechtigt ist. Also ich habe alles durchforstet, ich kann nicht feststellen, warum ich das bezahlen soll. Dann, klar, die Schlussfolgerung, ich bezahle nicht. Aber was mache ich dann? Gleich mal zum Telefonhörer greifen?
Ja, Telefonhörer bringt aus meiner Sicht nicht viel. Also wenn du zu dem Ergebnis kommst, ich bezahle das nicht, weil ich da einfach diesen Rechnungsbetrag nicht schulde, dann ist es so, dass klar ist, ich zahle nicht und jetzt rein zivilrechtlich brauchst du eigentlich sonst gar nichts machen, sondern kannst dich zurücklehnen und sagen, ja, dann verklagt es mich halt. Da erschrecken immer alle, wenn ich das sage, verklagt es mich halt, um Gottes Willen, nein, wenn ich es nicht schuld, dann brauche ich auch keine Angst vor einer Klage haben. Also im ersten Moment braucht man eigentlich gar nichts machen. Jetzt gibt es leider einen kleinen Haken. Es ist unter gewissen Voraussetzungen möglich, dass ein Inkassodienstleister einen Eintrag bei einer Schuldenauskunftei, also Schufa etc., veranlasst, wenn es sich um eine unbestrittene Forderung handelt und dann gewisse Vorgaben noch erfüllt sind. Die müssen mich vorher darauf hinweisen, dass da ein Schufa-Eintrag gemacht wird. Das machen die auch ganz gerne, weil das nochmal den Druck erhöht. Und dann ist es tatsächlich so, dass man da einmal hinschreiben sollte und ganz klar machen sollte, ich bezahle das nicht, weil ich habe keinen Vertrag geschlossen zum Beispiel oder ich schulde das nicht, weil ich das schon bezahlt habe, egal wie. Das muss kein Roman werden, da reicht ein Zweizeiler, aber es sollte ganz klargestellt werden, dass man das nicht bezahlt und vielleicht in einem Nebensatz warum. Und dann darf eben das Ganze nicht mehr an die Schufa gemeldet werden. Wie gesagt, das ist für die Forderung völlig egal, also ob du das Geld schuldest oder nicht, da ist es völlig egal, ob du antwortest oder nicht. Aber für diesen Schufa-Eintrag oder diesen Schuldenauskunftseintrag sollte man einmal widersprechen und dann darf das eben nicht mehr passieren und ansonsten kannst du dich im Grunde zurücklehnen.
Und am besten schicke ich den Brief auch nachweisbar, Einschreiben, Einwurf zum Beispiel.
Ja, also würde ich in dem Fall machen, einfach, dass wenn dann doch irgendwas sein sollte, dass man dann halt den Nachweis hat. Mhm. Genau, ist ein guter Hinweis.
Und manchmal sind ja da auch so komische Schuldanerkenntnisse dabei, die man unterschreiben soll. Was hat es damit auf sich?
Ja, genau.
Also sollte ich das machen?
Würde ich also so oder so nicht machen. Es ist nicht geschuldet. Also ein Schuldanerkenntnis muss man ja nicht abgeben. Wenn ich sage, ich schuld, zahle ich es. Mhm. Wenn ich es nicht schuld, um Gottes Willen, dann bloß kein Schuldanerkenntnis abgeben. Also für den Fall, den du gerade gesagt hast, du bestreitest die Forderung, du willst sie nicht bezahlen, dann darfst du natürlich auf gar keinen Fall irgendwas unterschreiben, was da mitgeschickt wurde. Das sind ja dann oft Ratenzahlungsvereinbarungen, Schuldanerkenntnisse. Also das darfst du dann natürlich nicht machen.
So, und ist da zu erwarten, dass das Inkassobüro dann zurückschreibt?
Ja, typischerweise ist eigentlich egal, was du machst. Also dieses Schreiben mache ich nicht, um irgendwie das Inkassobüro zu beeindrucken oder sowas, sondern das dient einzig und allein nur, damit ich eben verhindere, dass es hier möglicherweise zu so einem Schufa-Eintrag kommt. Mhm. Ansonsten ist es so, dass das Inkassobüro, wenn ich gar nichts mache, im Regelfall, ist ein bisschen abhängig vom jeweiligen Inkassodienstleister, dass die dann noch ein zweites, drittes, viertes, achtes Mal mir eine Mahnung schicken und den Druck versuchen, da immer weiter zu erhöhen. Andere mahnen nur einmal an und dann gar nicht mehr. Manchmal schläft es ein, was dann vielleicht sonst noch kommen kann, komme ich gleich dazu. Und wenn ich schreibe, ja, dann antworten die im Regelfall auch. Zumindest in den 90% der Fälle oder fast alle, die ich so gesehen habe, kommt dann natürlich nicht zurück, da ist ein Fehler passiert oder es tut uns leid, sondern da wird halt einfach weiter gemahnt und im Regelfall oder ganz häufig auch nicht gedroht. Ja, also ich finde das Wort Drohung, also das ist tatsächlich, die Verbraucher kommen und sagen, ja, die drohen mir. Mhm. Ich versuche immer den Blickwinkel ein bisschen zu ändern, weil womit die drohen ja, was sagen die denn? Die sagen, wir wollen Geld haben für ein Unternehmen und ich sage, nö, ich will es nicht zahlen. Dann sagen die, ja gut, dann klären wir das bei Gericht. Das ist für mich keine Drohung. Ich tue mich jetzt natürlich leicht als Jurist, aber das ist ja keine Drohung. Dafür sind ja Gerichte da, sowas zu klären. Ich würde im Gegenteil, ich würde dem Inkassounternehmen drohen und sagen, ja dann verklagt mich doch oder ich lasse es klären. Ich kann ja auch als Schuldner tatsächlich klären lassen, ob so eine Forderung berechtigt ist.
Weil drohen in dem Sinn dürften sie ja gar nicht.
Ja, also der Begriff Drohung ist halt ein bisschen schwierig, weil eine Drohung kann strafbar sein und im allgemeinen Sprachgebrauch ist ja eine Drohung auch eben, sonst gehe ich ans Gericht, wird oft eben als Drohung wahrgenommen. Mhm. Im Grunde ist es aber eine schöne Institution, weil genau deswegen haben wir eben keine Inkassodienstleister. Das ist, was in den Köpfen immer rumschwebt. Die haben ja keine Inkassodienstleister, die irgendwie vor der Haustür mit dem Knüppel in der Hand stehen. Das ist verboten. Das wäre eine Drohung, wenn ich sage, ich stehe mit dem Knüppel vor deiner Haustür. Ja. Das wäre strafbar und eine Drohung. Aber die Ankündigung, ein Gerichtsverfahren zu führen, dann sage ich ja, wunderbar, ich schuld's nicht und ich freue mich, dass ihr das klären lassen wollt. Also mit der Einstellung würde ich in die Sache reingehen. Natürlich das Wichtigste, das ist der einzige Punkt, den es zu prüfen gilt. Schuld ich's oder schuld ich's nicht? Ja. Wenn ich's schuld. Und dann gibt's natürlich die Fälle, wo man es vielleicht selber nicht weiß, wo man es selber nicht ganz einschätzen kann. Es gibt ja viele, sonst hätten wir ja keine Rechtsstreitigkeiten, wenn immer alles klar wäre. Also wenn ich es nicht richtig einschätzen kann, dann muss ich halt letztlich auch eine Entscheidung für mich treffen und muss sagen, okay, hier rechne ich mir ganz gute Karten aus, dann wehre ich mich. Und wenn ich sage, naja, schaut nicht so gut aus, ist mir den Aufwand nicht wert, dann nicht. Aber man sollte halt schon in klaren Fällen, wir haben oft wirklich Fälle, wo es völlig klar ist, da ist nicht zu bezahlen, dann braucht man sich da auch nicht verstecken oder irgendwie Angst haben.
Ja. Manchmal zieht sich ja das über Jahre, so ein Verfahren, dann kommt eine Zeit lang nichts, dann kommt wieder was. Gibt es da eigentlich Fristen, wann das irgendwann mal rum ist?
Ja, also auch da, also aus der Praxis gesprochen oder erstmal rechtlich gesprochen, nach 3 Jahren ist es verjährt. Also Verjährung läuft so, dass wenn du heute eine Forderung oder heute eine fällige Rechnung hast, dann verjährt die am Ende, also 3 Jahre plus Ende des jeweiligen Jahres, am 31.12. verjährt es dann immer. Mhm. Das heißt, da ist dann rechtlich, wenn in den allermeisten Geschichten das Ganze verjährt. In der Praxis ist es so, dass diese Inkassodienstleister ganz unterschiedlich das anmahnen. Oft ist ja auch tatsächlich nach einer Rechnung auch erstmal ein Jahr lang Schluss und dann kommen auf einmal Mahn- und Inkassoschreiben. Manchmal kommen sie ganz, ganz schnell. Also gerade große Konzerne und so Online-Unternehmen, die haben ein sehr effizientes und schnelles Mahn- und Rechnungswesen. Da kommt so ein Inkassoschreiben mal schneller. Aber das spielt im Grunde auch keine Rolle.
Und ab wann geht die Frist?
Ja. Die Verjährungsfrist, die 3 Jahre. Also mach mal ein Beispiel, ich kriege heute eine Rechnung Mitte 2025, dann fängt die Verjährung, wenn man es jetzt ganz genau macht, Ende diesen Jahres an zu laufen, also Ende 25 und läuft dann bis Ende 26, Ende 27, Ende 28, also Ende 2028 wäre das Ganze dann verjährt.
Ja. Okay. Es gibt noch den Begriff negative Feststellungsklage. Das ist jetzt was, das wird vielleicht nicht jeder in Anspruch nehmen, aber nur, dass wir das mal kurz erklärt haben, was man da für eine Möglichkeit hätte.
Ja, das ist eines meiner Lieblingsinstrumente, die leider tatsächlich verständlicherweise aber auch viel zu wenig genutzt werden. Es ist ja so, dass Verbraucher eben von den Kassenunternehmen angeschrieben werden. Oft völlig klar ist, die Forderung ist unberechtigt. Und dann kommt der Rat, den ich ja jetzt auch schon gesagt habe, brauchen Sie nichts bezahlen, lehnen Sie sich zurück. Und die Leute sind dann trotzdem immer verunsichert oder auch verärgert, weil halt nochmal ein Mahnschreiben kommt und nochmal ein Mahnschreiben kommt. Und dann dann kommen die Verbraucher auch zu uns in die Beratung, in den Verbraucherservice. Und sagen, ja, Sie haben doch gesagt, die Forderung ist nicht berechtigt, jetzt schreiben die mir schon wieder, können Sie denn das nicht ausschalten, dass die mich ständig anmahnen? Und da muss man im ersten Schritt sagen, nein, also ich kann nicht verhindern, dass Ihnen jemand Post schickt. Sie müssen nicht mehr darauf reagieren, wenn Sie einmal hingeschrieben haben. Aber Sie können diese Post nicht verhindern. Und jetzt kommt noch der Zusatz, doch, man kann es sogar verhindern, weil Sie haben auch als angeblicher Schuldner das Recht, das klären zu lassen. Also es ist nicht immer so, dass der Gläubiger Klage erheben muss. Auch Sie als Schuldner können sagen, ich will da nicht 5-mal angemahnt werden. Ich bin völlig überzeugt davon, ich muss das nicht bezahlen. Und auch dann haben Sie die Möglichkeit, als Schuldner Klage zu erheben, also als angeblicher Schuldner, und zu sagen, ich möchte gerichtlich festgestellt haben, dass diese Forderung nicht besteht. Und dann drehen Sie nämlich den Spieß um. Und das ist das, wovor die Inkassodienstleister bzw. genauer genommen die dahinterstehenden Unternehmen wirklich Angst haben, und zwar gerade die unseriösen, die unberechtigte Forderung ja wirklich zum Geschäftsmodell gemacht haben und hier unberechtigte Forderungen versuchen durchzusetzen, dass dann die Leute selber ans Gericht gehen und das klären lassen, weil das kostet dann am Schluss denjenigen, der verliert, Geld. Mhm. Und bei unberechtigten Forderungen ist klar, wer verliert.
Okay, gut. Das hört sich gut an. Es gibt eine Menge unseriöse Praktiken, haben wir ja schon einiges gehört. Wir würden ganz gern wissen, was für Maschen dir da so untergekommen sind und ja einfach auch nochmal nach ein paar Verhaltenstipps fragen.
Ja, also das Ganze hat so nach meiner Wahrnehmung eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, das war so 2010 eigentlich, ging es so ein bisschen los mit diesen Abo-Fallen, wo massiv Online-Verträge geschlossen wurden, die einfach nicht wirksam waren. Also da war völlig klar für einen Juristen, das sind anfechtbare, widerrufbare Verträge, die hat man alle weggekriegt und trotzdem sind dann die Leute angemahnt und angeschrieben worden, sie hätten doch einen Vertrag geschlossen. Es waren gar keine. Und da ist eben Druck gemacht worden mit diesen Inkassodienstleistern. Und das haben wir bis heute in unterschiedlichen Varianten. Der Gesetzgeber hat hier schon ordentlich nachgebessert. Also so ganz einfach kann man online nicht mehr in eine Vertragsfalle reintappen. Aber es gibt immer noch viele unseriöse Anbieter, die es schaffen, Verbraucher in, sag ich mal, Verträge zu locken, obwohl es gar keine echten Verträge sind oder obwohl die anfechtbar sind.
Gewinnspiele zum Beispiel, Telefonverträge.
Genau, beispielsweise telefonisch abgeschlossene Verträge sehr häufig. Oft ist es so, dass es vielleicht sogar Verträge sind, man die aber noch widerrufen kann. Die Unternehmen das dann aber teilweise ignorieren und dann eben über Inkassodienstleister versuchen, sowas durchzusetzen. Und da hat man dann eben ganz gute Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.
Mhm. Wann lohnt sich denn eine Beschwerde, wenn ich mich massiv zum Beispiel bedroht fühle oder eben belästigt fühle durch Inkassoschreiben?
Ja, also diese normalen Inkassodienstleister, die jetzt tatsächlich, also wenn es ein Fake-Unternehmen ist, dann ist es im Grunde eine Sache für eine Strafanzeige. Also wenn es den gar nicht gibt, dann ist es ganz klar ein Betrugsversuch. Dann ist das eine Sache für die Polizei. Wenn du ein Inkassoschreiben kriegst, das jetzt eine Forderung eines Unternehmens anmahnt, die, im Streit ist, wo vielleicht tatsächlich irgendwie vorher ein Kontakt oder sowas war und man jetzt halt über den Vertrag streitet, dann ist das im Regelfall jetzt kein strafbarer Betrug, sondern halt eine Forderung, die dir gegenüber geltend gemacht wird, wo du sagst, nee, will ich nicht bezahlen, da gibt es jetzt im Regelfall keinen Anlass, sich irgendwo zu beschweren, sondern da zahlt man halt einfach nicht, so wie wenn ich halt eine Mahnung kriege, wo ich sage, nee, schuldig nicht, zahle ich nicht. Beschweren würde ich mich dann, wenn der Druck, der in diesen Inkassoschreiben gemacht wird, überzogen ist. Also die dürfen natürlich darauf hinweisen, dass sie dann weitere rechtliche Schritte einleiten oder dass dann das Ganze übers Gericht geklärt wird. Aber wenn jetzt da, was hatte ich mal, stand drin, ist auch schon länger her, werden wir einen freundlichen Außendienstmitarbeiter in den Abendstunden bei Ihnen vorbeikommen lassen, um ein persönliches Gespräch über die offene Forderung mit Ihnen zu führen.
Das macht einem dann schon Angst.
Das darf dir keine Angst machen, weil das natürlich nicht passiert. Wegen 420 Euro Forderung schickt niemand irgendwen, also natürlich ist das eine leere Drohung, aber das ist eine Sache, wo es auch in den Bereich des Strafbaren schon reingeht, beziehungsweise auf jeden Fall unzulässig ist. Und da können Sie sich entweder bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren oder da kommen Sie auch in die Verbraucherberatung rein. Auch da können wir dann, haben auch wir die Möglichkeit, solche Auswüchse zu unterbinden. Okay. Aber bitte nicht, wenn einfach nur eine Forderung geltend gemacht wird und einfach weitere Schritte angedroht werden. Oder ich sage jetzt selber schon angedroht, also angekündigt werden. Genau da können wir die Forderung überprüfen, können schauen, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Da können wir auch unterstützen. Aber eine Beschwerde bei einem normalen Mahnschreiben macht jetzt wenig Sinn.
Ja, das Wichtige ist eigentlich jetzt die Aussage, man muss nicht allzu sehr Angst haben. Es ist einfach nur ein normaler rechtlicher Vorgang, der zu bewerten ist. Und wenn man sich unsicher ist, dann kommt man einfach zur Beratung, sucht sich Hilfe. Wenden Sie sich gern an den Verbraucherservice. In den Shownotes haben wir auch die Kontakte da dazu. Das kostet ein kleines Geld, ein bisschen was müssen wir verlangen. Aber das ist nicht die Welt und wir können da wirklich in der Rechtssicherheit schaffen und gut beraten. Ja, dann kommen wir schon Richtung Schluss. Jochen, was ist dein Fazit oder Zusammenfassung, wenn es um Inkasso geht?
Eigentlich hast du es jetzt schon ganz schön zusammengefasst. Also es ist tatsächlich so, also die Panik, also aus der Erfahrung heraus, was wir eben immer erleben, ist, dass diese Inkasso-Dienstleister den Leuten einfach Angst machen und das ohne, dass es dafür einen Grund gibt, weil es geht ja nur darum, schuldig den Geldbetrag, der da geltend gemacht wird oder nicht. Und die Antwort ist halt auch erstmal ganz einfach, zahlen, wenn ja, wenn die berechtigt ist, nicht zahlen, wenn nein. Und wenn ich es nicht weiß, klären lassen und dann eben eine Entscheidung treffen. Und was ich immer den Eindruck habe, ist, dass die Leute noch so irgendwie das Inkasso mit Sachen verbinden, die halt einfach nicht stimmen oder einfach da Ängste haben, die nicht richtig sind. Also ein Inkasso-Dienstleister vielleicht noch als letztes ist ein privates Unternehmen, keine Behörde, kein Amt oder irgendwas. Die können wie jeder andere, alle erschrecken immer, wenn ich dann sage, ja, die können dann ans Gericht gehen. Das kann jeder von uns. Du kannst Klage am Gericht. Das ist nichts Besonderes. Das ist eine schöne Institution, die wir in einem Rechtsstaat haben.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, genau. Ja. Und genauso, natürlich hat ein Inkasso-Dienstleister oder das Unternehmen, das dahinter steht, das Recht, eine offene Forderung einzuklagen, genauso wie ich aber das Recht habe, mich dagegen zu wehren. Und wenn die Forderung nicht berechtigt ist, Die Beweislast, dass eine Forderung besteht, liegt im Regelfall, also liegt beim Unternehmen. Wenn die eine Rechnung, wenn die Geld haben wollen, müssen sie ja sagen, warum und das auch belegen können. Ja. Und wenn da nichts da ist, dann brauche ich mir da auch keine großen Sorgen machen.
Genau. Ja, schön zusammengefasst. Also im Prinzip ein Brief mit viel Lärm, der da kommt. Ernst nehmen, durchlesen, Gehirn einschalten, nicht panikartig irgendwas machen. Und wenn man sich unsicher ist, zu uns in die Beratung kommen, einen Termin machen. Ansonsten ist es keine schlimme Sache. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit diesem kleinen Podcast zum Thema Inkasso da ein bisschen Licht reingebracht haben und dieses Thema ein bisschen beleuchten konnten. Dann freuen wir uns über alle Leute, die zugehört haben. Für Fragen stehen wir zur Verfügung im Nachgang. Bitte auch die Shownotes beachten. Und ja, wir wünschen uns, dass ihr auch mal bei unseren anderen Themen reinschaut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön. Dann,
tschüss, Jochen.
Tschüss.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.